Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Cleos Welt und Cleos Jagdwelt, Henrik Lott, Jagdschule Kretschmer, Part, Remfeld Precision Gun Care, Stille im Wald, MGH, Merkel Gschwenter Handels GmbH, Tramut Hinners, K&K Premium Jagd und Jagd und Hund.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW Podcast hier auf der Jagd und Hund 2025. Mein heutiger Gast, ein sehr spezieller Gast für mich, ist die erste Folge, die ich mit ihm aufnehme, mein Freund Alex Rogel aus Namibia.
Ja, hallo Max. Ja, uns verbindet ja schon seit vielen Jahren jetzt die Jagd und auch diese Messe hier. Ich glaube, wir haben uns 2018 das erste Mal hier getroffen und dort damals eine erste Jagd in Namibia festgemacht.
Ja.
War auch eine interessante Geschichte. Meine Schwägerin meinte, ja, da ist so ein junger Schnösel, der will nach Namibia. Weiß nicht wirklich, aber ja. Dann habe ich mich mit ihr unterhalten und dort ist doch eine interessante Vorgeschichte. Und ja, so haben wir die erste Jagd zusammen hier auf dieser Messe damals 2018 ausgemacht.
Bin ja auch, glaube ich, wir haben die im Januar gebucht und ich glaube, das war eine Apriljagd. Ne? Also ich glaube, 3 Monate später waren wir schon da. Da hast du gesagt, hier ist ein Timeslot. Ich habe gesagt, passt, komme ich vorbei.
Ja, genau so war das.
Ja.
Ja, du hast dann erst mit Werner beim Werner gejagt und dann warst du noch, glaube ich, knapp eine Woche bei mir. Ja, und was daraus geworden ist, haben wir ja jetzt gesehen. Also ich glaube, jedes Jahr 3-4 Mal nach Namibia und große Verbundenheit und ja, auch viele Ideen, die wir halt immer dann auch zusammen entwickelt haben und die das, du dann ausgeführt hast.
Das muss ich ja dann auch mal sagen. Du bist ja maßgeblich auch ja an der Idee für die Firma beteiligt gewesen. Das war ja damals noch die Ursprungsidee davon. War ja was du gesagt hast, das fehlt auf dem Markt. Das muss es geben. Und warst ja dann auch sehr, sehr viel in dem Prozess mit dabei. Da auch nochmal vielen Dank an der Stelle. Aber ich denke, wir haben ja über die letzten Jahre schon sehr viel gemacht. Aber die erste Jagd war auf jeden Fall auch super spannend. Das erste Stück, was ich tatsächlich beim Werner geschossen habe, war ja ein Oryx-Bullen. Super Jagd, war echt spannend. Und dann, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, 2-3 Sachen irgendwie zu bejagen. Ne? Und ich weiß gar nicht, wo wir dann hinterher stehen geblieben sind. Also dann, es war eine gute Jagd. Ich glaube, wir hatten da auch viel Spaß.
Ja. Nee, generell. Also Spaß haben wir immer.
Ja.
Und gute Gespräche haben wir immer und viele Ideen. Und ja, damals war genau die Idee zu sagen, wir brauchen eine Plattform, wo das Ganze auch mal ein bisschen bewertet wird und kommuniziert wird. Und ja, das hast du in den letzten Jahren perfekt umgesetzt und jetzt dieser Podcast, ich denke, das ist, kann man absolut den Hut vorziehen, was ihr hier entwickeln konntet und macht und auch positiv für die Jagd einfach entwickelt.
Vielen Dank. Ich glaube, wir hatten ja im Vorfeld auch so ein bisschen darüber gesprochen, sagen wir, welches Thema wir angehen und worüber wir dann mit den, sagen wir, was wir gleich besprechen. Und du hast es gerade gesagt, was wir für die Jagd machen. Wir hatten ja letztes Jahr relativ viele Folgen auch mit man kann ja bei euch eigentlich nicht Konkurrenz sagen in Afrika, oder? Das ist ja eigentlich alles irgendwie ja,
Mitbewerber.
Mitbewerber, aber ihr
Leute, die das Gleiche wollen wie wir.
Ja, genau. Aber ich finde auch, da geht es ja, wenn wir das machen, um das Ganze, dass es auch so weitergehen kann und dass es auch in dem Sinne nicht verboten wird beziehungsweise irgendwie reglementiert wird, so dass es schlechter werden kann und so, dass es dann tatsächlich am Ende dann auch schlechter für das Tierwohl ist. Und letztes Jahr war ja im Januar, 4 oder 5 Tage vor der Messe, war ja eine recht schlechte Dokumentation, wo es auch über die Jagd in Namibia ging oder beziehungsweise auch über die Jagd in Südafrika und wo das Ganze auch sehr, sehr schlecht ins Licht gerückt gezeigt, im schlechten Licht gezeigt wurde. Ich muss auch ehrlich sagen, manche Dinge davon ja, sind zwar legal, aber vielleicht auch verwerflich. Da musst du dich nicht zu äußern. Aber ich denke, wir haben da eine gute Arbeit gemacht, um das positiv zu besprechen oder nicht positiv zu besprechen, aber tatsächlich auch die Vor- und Nachteile aufzuzeigen, warum die Jagd gerade als Fallbeispiel in Namibia auch einfach sehr, sehr wichtig ist.
Ach, das ist generell einfach, ohne die Jagd können wir das Wild in Afrika nicht schützen. Wir brauchen einfach den Jagdtourismus, wir brauchen den Naturschutz und der ist alleine durch Fototourismus ist der nicht abzudecken. Man muss da einfach ganz ehrlich sein und auch ins Gespräch kommen und auch die selbsternannten Naturschützer, die also unconsumptive sozusagen die den Naturschutz ausüben wollen, die sind auch aufgerufen, sich mit uns zu unterhalten, und weil die größte Fläche wird einfach gemanagt unter Jagdtourismus und wenn das Wild einen Wert hat, dann wird es auch geschützt. Und das ist genau dieser Punkt. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir immer wieder mit Überpopulationen kämpfen von Wildtieren, die auch, wo es schade wäre, wenn die nur durch Epidemien und Pandemien verringert werden und das ganze Fleisch und die Tiere da alle in elendig verrecken. So ist es doch deutlich besser, wenn man das mit Sinn und Verstand managt und die alten männlichen Tiere, die sowieso für die Reproduktion nicht vonnöten sind, dass man die einfach dann herausnimmt und das auf eine ethische und gute Art. Ich denke, da kann jeder, der auch nichts mit der Jagd zu tun hat, verstehen, wenn er das erklärt bekommt. Das ist natürlich das andere Problem, wo wir einfach als Jäger in der Pflicht sind, auch nach vorne zu gehen und zu sagen, wir zeigen euch, wie das geht, wie es funktioniert, wie es richtig ist. Und da sollte man sich nicht verstecken. Da sollte man auch, wenn man 10-mal das Gleiche predigt und 10-mal abgeschossen wird oder einem nicht zugehört wird, sollte man trotzdem das 11. Mal hingehen und das Gleiche nochmal probieren. Denn diese Aufklärungsarbeit von uns ist unheimlich wichtig und zeigt halt auch einfach, gerade zum Beispiel in Namibia, wie positiv man das beeinflussen kann. Unsere Präsidenten, unsere Minister stehen alle hinter uns, die verteidigen uns weltweit und sehen die Jagd als den effektivsten Teil des Naturschutzes. Und genau das Gleiche könnt ihr halt in Deutschland hier auch erreichen mit so einer Aufklärungsarbeit, so wie du das jetzt hier auch machst. Und wir sollten uns da nicht verstecken und auch gerne mit diesen Leuten in Kontakt treten, auch wenn es am Anfang konfliktreich ist und man sicherlich erstmal ein bisschen aufklären muss und so weiter. Aber wenn man das in ruhiger und besonderer Art macht, denke ich, funktioniert das.
Ich muss dazu sagen, wir haben natürlich in Deutschland auch ein ganz kleines anderes Problem. Es ist hier nicht nur Jagdgegner gegen Jäger, sondern es sind auch Jäger gegen Jäger am Ende des Tages. Und das hat man bei euch nicht. Deswegen ist ja auch bei mir so diese Verbundenheit zu Namibia, weil es halt auch einfach mit den Leuten dort wesentlich einfacher, nicht einfacher, aber netter funktioniert und so dieser Neid nicht so viel auftritt. Und was ich dazu sagen will, ist einfach, dass am Ende des Tages muss es jedem wichtig sein, das zu schützen, was wir hier als Privileg haben. Und es ist ein Privileg, was wir haben, was wir hier ausführen können. Und deswegen, weil wie du das gerade schon sagst, muss man sich da auch bereit zu erklären, tatsächlich auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Natürlich liegt das nicht jedem, aber zum Beispiel dieses Medium, was wir hier verfolgen, ist ja am Ende des Tages auch einfach öffentlichkeitswirksam. Das ist so.
Absolut, ne? Und ich denke, da ist Namibia und auch wir Namibianer sind da ein gutes Beispiel. Auch hier gibt es auf der Messe Konkurrenten, Mitbewerber, ich nenne sie keine Konkurrenten, weil sie wollen alle das Gleiche wie ich. Wir alle wollen möglichst die Natur und die Tierwelt schützen und der größte Feind von der Natur und den Wildtieren ist definitiv nicht die Jagd, sondern es ist halt einfach der Verlust von Lebensraum. Und wenn es uns nicht gelingt, Lebensraum zu erhalten, dann wird auch die Tierwelt nicht erhalten, die da drin lebt. Und gerade diese Jagdsafaris erhalten unheimlich viel Lebensraum, weil für mich ist es natürlich als Jagdanbieter auch wichtig, möglichst viel Fläche bereitzustellen und da auch möglichst viele Tiere und die aber auch gesund und in einem gesunden Bestand dort sind. Und wir konnten in den letzten Jahren durch diese Jagdsafaris und durch die Unterstützung der Jäger konnten wir halt deutlich mehr Land, was vorher halt zur Rinderhaltung freigestellt wurde oder genutzt wurde, haben wir halt umgewandelt in Naturschutzgebiete. Ne? Und diese Beispiele gibt es in Namibia hoffentlich, das sind nicht nur wir, da gibt es auch ein paar andere. Aber diese tollen Naturschutzgebiete, die dadurch entstehen und über ein paar Jahre entstehen, sind einfach sehr, sehr wichtig für den Naturschutz, für den Erhalt von Wildtieren und natürlich aber auch dann wichtig für die Bevölkerung, weil die dadurch Geld verdienen, Arbeitsplätze etc. Und dieses Konzept funktioniert halt einfach. Und du kannst das fototouristisch auch machen, aber dann auf kleinerer Fläche. Dafür brauchst du dann nicht so viel große Fläche und auch nicht so viel Tiere. Und wenn du dann überlegst, dass du halt in der Population 5% Trophäentiere rausholst, dann bleiben 95% bleiben übrig. Ja? Und die 5% sind sowieso Tiere, die nicht mehr sehr lange zu leben haben. Dementsprechend denke ich, ist das ein sehr, sehr gutes Konzept. Und jeder, der mal ein bisschen nachdenkt und einen gesunden Menschenverstand einstellt, der wird sehen, dass das das richtige Konzept ist und funktioniert.
Was ich an dem Ganzen so verwerflich finde, ist, dass dort über euch, ich jetzt als Afrikaner, als Namibianer, über euch zu urteilen, ohne jemals dort gewesen zu sein oder vielleicht einmal da gewesen zu sein und dann direkt zu sagen, nee, so können wir das nicht machen, das muss anders gemacht werden und das hier ist schlecht, finde ich schon eine sehr, sehr krasse Sache, dass man sich das tatsächlich auch als Regierung bzw. Politik rausnimmt, das zu machen. Über wie viele tausend Kilometer sind wir hier? Ich glaube, 11.000 Kilometer sind es weit weg.
Knapp 11.000
Kilometer. Knapp 11.000 Kilometer über einen komplett anderen Kontinent, den man nicht verstehen kann, wenn man nicht so oft da war. Ich bin jetzt das... Ich darf es gar nicht sagen, ich war auch genug da. Bei mir fängt es jetzt so langsam an, auch zu ticken, so wie die Bevölkerung mit dem ganzen Thema umgeht und wie wichtig das auch für die ich sage es jetzt einfach, schwarze Bevölkerung dort auch vor Ort ist. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr krass finde, dass man sich das hier rausnimmt. Wie stehst du dazu?
Ja, das ist ja einer der Punkte, die auch in diesem letzten Sommer nun thematisiert wurden und auch sehr gut von unseren Ministern und Präsidenten und so weiter auch thematisiert wurden, wo sich also eine deutlich grün dominierte Regierung hinstellt und meint urteilen zu müssen, was in Namibia wie der Naturschutz dort steht und dass man halt den Import von Trophäen stoppen möchte und sich den Austritt aus dem CLC, dass man also gar nicht in kommunizieren möchte, sondern einfach etwas aufzwingen möchte. Und das ist natürlich so eine Art Neokolonialismus, und wo man einfach bestimmt, was andere Länder machen sollen, wie sie ihren Naturschutz handhaben sollen. Und wenn man dann gerade dann im direkten Vergleich nach Deutschland guckt und sagt, okay, hier steht dann Wald vor Wild, gerade in den öffentlichen rechtlichen Gebieten, dann fragt man sich doch schon ein bisschen, ist das richtig, was die da planen und vorhaben. Und das ist natürlich das größte Problem daran ist, dass es ideologisch geprägt ist. Aber man muss natürlich auch positiv bewerten, wie unsere Leute da reagiert haben. Ich fand das einfach außergewöhnlich, wie super unsere Minister in Namibia und aber auch ihre Kollegen in Botswana reagiert haben. Und jeder kann sich ja noch erinnern, an diese 20.000 Elefanten, die nach Deutschland geschickt werden sollten von Botswana. War eine geniale Sache, hat 1,9 Milliarden Menschen weltweit erreicht. Und ich denke auch einfach unter der breiten Öffentlichkeit, die, ich sag mal, uninformiert sind, hat es ja doch dazu geführt, dass viele die Akzeptanz für die Trophäenjacht, dass sich die Akzeptanz weiter erhöht hat. Und nach einer letzten Umfrage, jetzt vor kurzem waren es, glaube ich, 57%, die dem positiv entgegenstehen, wenn es gut reguliert ist. Und in Namibia und auch in Botswana, Simbabwe und so weiter ist es ja sehr gut reguliert. Da wird ja nicht einfach nur wahllos irgendwelche Quoten freigegeben, sondern es wird halt wirklich geguckt, wie viel Wild ist da, was müssen wir runterholen. Und die letzte Trockenheit jetzt in Namibia, da wurde auch nochmal gut reagiert, gesagt, okay, komm, wir holen lieber ein paar mehr Tiere runter, lassen dafür mehr Tiere überleben, bevor hier das Massensterben anfängt.
Was ich bei dieser ganzen Sache auch so, ja, hier in Kölsch wird man sagen, läppisch finde, ist einfach auch zum Beispiel dieses, ja, ihr fahrt nur dahin, um die Tiere zu töten, oder beziehungsweise der Alex hat die Tiere nur da, um sie umzubringen. Aber ich war ja im November bei dir, bis zum Dezember, und ich glaube, wir haben jeden Tag, weiß ich nicht wie viele Stunden, damit verbracht zu füttern, einfach weil nicht genug Wasser da ist. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was die Leute auch einfach überhaupt gar nicht dann da bedenken, was das für ein Aufwand ist, auch so eine Farm zu betreiben und was dahinter steckt.
Ja, natürlich. Das ist für den von außen, der das einfach nur aus Europa bewertet, ist das nicht klar, dass wir immens viel Investitionen machen. Das fängt ja schon an, wenn du Namibia im vorigen Jahrhundert anguckst, waren da keine Wasserstellen. Es war auch viel weniger Wild da als jetzt. Durch die Europäer und so weiter wurden halt Wasserstellen entwickelt, mehr Wild da. Und dann in so Trockenjahren sind wir natürlich auch dafür verantwortlich, dann diese Tiere auch zu versorgen, ne? Und auch das Futter bereitzustellen und gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist uns die letzten Jahre ganz gut geglückt.
Ich weiß das ja auch, was das sagen soll, der sich unterbreche, aber ich weiß ja auch, was das für dich und auch für deine Familie bedeutet, auch einfach diese Farm zu haben. Ihr habt eure Urlaubszeit habt ihr in Dezember und Januar. Und ich weiß ganz genau, dass du extra länger da geblieben bist, einfach weil du nicht weißt, was passiert mit dem Wasser, mit dem Regen. Und dass natürlich dort sehr viel Herzblut, Schweiß und auch am Ende Verzweiflung ist ja auch so, kann man ja auch ganz ehrlich sagen, weil du das nicht planen kannst, was dort passiert, damit einfließt. Und das ist für mich immer so zu sehen, was macht das aus, auch so eine Farm zu besitzen? Ich glaube, die meisten Leute stellen sich das auch total einfach vor. Das ist ein witziges Beispiel hier mit dieser ganzen Yellowstone-Serie. Du hast sie ja auch geguckt. Ja. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, die Serie. Gar nicht so das Politische drumherum, aber einfach auch zu sehen, was dazu gehört, ja, damit hinterher ein Stück Fleisch auf dem Teller liegt. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass tatsächlich was da alles, diese ganzen Schritte sind, damit das passieren kann. Und deswegen, gerade auch bei dir, wie viele Angestellte hast du auf der Farm? Weil ich gehe da. Die Frage bezieht sich darauf, tatsächlich auf die Dokumentation. Da haben sind sie ja nach Namibia gefahren, in die Reservate und haben dort die Leute interviewt. Ich habe gerade für die Leute, die das Audio hören, hier so Quotation Marks gemacht, weil sie natürlich genau da welche rausgesucht haben, die, weiß ich nicht, nirgendwo, also weiß ich nicht, in Okahania gewohnt haben und mit der Jagd nichts zu tun haben. Wie viele Leute bewirtschaftest du und wie viele Münder oder wie viele Menschen müssen davon leben?
Ja, also direkt sind es halt 50 Arbeitsplätze, ne, die wir in der Jagd- und Wildbranche sozusagen bieten. Und du kannst halt überlegen, dass pro Arbeitsplatz, den wir anbieten, sind ungefähr 5 bis 6 nochmal hinten dran, die also davon nochmal profitieren, also Kinder und Frauen und so weiter. Das sind also 300 Leute, die direkt von den Jagdsafaris profitieren. Dazu haben wir ja nochmal eine sozusagen Renaturierung unserer Flächen, die durch die ehemalige Rinderbewirtschaftung halt stark verbuscht wurden. Da produzieren wir nochmal Holzkohle und versuchen, die Flächen zu öffnen, sodass das Wild auch mehr Gras hat, mehr Weide dort ist. Und das sind dann auch nochmal 600 Leute, die da für uns arbeiten. Und wenn du das dann mal wieder 5 machst, dann sind wir schon bei 3000. Also alleine ein Unternehmen, das sich sozusagen diesem Naturschutz und der Jagd auch verschrieben hat, macht dann 3.300 Leuten in Namibia das Leben einfacher und bietet natürlich auch Bildung etc. Also wir haben ja auch noch zusätzlich zu dem, haben wir auch noch ein paar Organisationen, die wir gegründet haben. Es gibt zum Beispiel diesen Otcheruse Children Fund, wo wir uns also direkt darum kümmern, dass die Kinder in Schulbildung kommen. Und
sind wir auch mit dran beteiligt gewesen an dem Ganzen. Und finde ich auch, müsst ihr ja nicht machen.
Nein, das muss man nicht machen. Man kann auch alleine um seinen eigenen Profit gehen, wenn man möchte. Aber für mich ist das wichtig, weil das hängt mit diesem Naturschutz auch zusammen. Weil Bildung schafft halt, dass wir auch auf die Leute Einfluss nehmen können und zeigen können, was ist wirklich Naturschutz, warum ist es wichtig, warum solltest du den Natur schützen, warum keinen Abfall produzieren etc. Das sind ja alles Sachen, die wir damit einbringen können. Und natürlich, Bildung schafft auch, dass wir die Überpopulation irgendwann in den Griff bekommen, weil das kennt man ja hier von Deutschland, sobald die Leute höher gebildet sind, ist der Kinderreichtum etwas weniger. Und im nächsten Jahrhundert wird das Leben oder Sterben von dem Wild bedeuten. Weil umso mehr Menschen es gibt, umso weniger Platz wird am Ende fürs Wild da sein.
Du sprichst mir aus der Seele. Also ich finde das sehr, sehr interessant, was du da sagst, gerade auch was die Bildung angeht. Und ich wollte nochmal auf diese Kohlegeschichte zurückkommen. Dadurch, dass du auch so viele Leute hast, ist es auch tatsächlich sehr, sehr interessant, war für mich, wie viele Fallen auf Privatland tatsächlich noch gefunden werden. Hätte ich gar nicht gedacht. Also wir sind ja mehrmals rumgefahren und haben Schlingen und was weiß ich was dann nochmal irgendwo gefunden. Hätte ich echt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Also ich hätte gedacht, dass das eher vielleicht in den Parks oder in den geöffneten Gebieten, aber dass das, sagen wir mal so, in den eigenen Rängen auch noch stattfinden kann. Fand ich schon krass. Und vor allem kannst du sie nicht finden, wenn du nicht die Manpower hast dahinter.
Genau. Ja, das ist mit ein Anreiz für unsere Leute auch, dass wir die belohnen dafür, wenn sie solche Schlingen finden und so weiter. Und für den Afrikaner ist die Versorgung mit Protein, mit Fleisch, ist A und O. Ja, das weißt du ja auch aus deinen Aufenthalten bei mir. Das ist super wichtig. Der Afrikaner kann nicht verstehen, wie jemand Vegetarier sein könnte. Das ist nicht in dem sein. Das kann er einfach nicht verstehen, dass es sowas gibt. Also wenn ich
was hat Selma letztes Mal gesagt?
Ich habe eine lustige Geschichte zu, da hatten wir auch Fototouristen, das war ein ehemaliger Lehrer von mir, der mit seiner Gruppe vorbeikam und hatten uns vorher nichts gesagt und so 10 Minuten vom Abendessen sagt er, ja, aber wir haben eine Vegetarierin dabei, ich so schnell in die Küche, hier, wir haben eine Vegetarierin dabei, könnt ihr bitte da kurz eine Vorspeise machen, weil die Vorspeise war, glaube ich, Leber oder sowas. Dann kam also ein Stück Spargel mit Schinken raus. Da habe ich gesagt, hey Leute, das ist aber nicht vegetarisch. Da habe ich gesagt, wieso? Schinken ist doch nicht Fleisch. Ne? Also da schon ist also, dass die wirklich Fleisch wollen. Ne? Und so das auch verstehen unter Fleisch. Also ein Schinken ist da nicht unbedingt Fleisch.
Chicken auch nicht.
Nee, Chicken ist auch nicht. Chicken gehört auch nicht zu. Aber also diese Fleischversorgung ist unheimlich wichtig. Und ist einfach in der DNA von unseren Afrikanern mit drin. Und deswegen, der Hunger nach Fleisch ist extrem groß. Und diesen Hunger können wir natürlich auch stillen und nachkommen. Und wenn man das dann geregelt macht und, wie gesagt, die richtigen Tiere rausholt, so eine Schlinge ist natürlich unheimlich schlecht fürs Wild, weil es fängt ja alles. Es ist egal, ob es jung oder alt, reproduktiv ist oder nicht, ob es ein Kalb hat oder nicht, ist alles, es sucht ja nicht aus, die Schlinge kann ja nicht aussuchen. Und das können wir also viel, viel besser regeln mit der Trophäenjagd, was wir sagen, okay, wirklich, das Tier ist alt, das ist unproduktiv, das frisst zwar noch krass, aber ist für die Reproduktion nicht wichtig und das holen wir jetzt raus. Das ist genau das, warum diese Jagd unheimlich wichtig ist.
Du hast das gerade auch, ich habe das ja auch mehrmals irgendwo jetzt gesehen, wo die Tiere tatsächlich dann verendet in den Schlingen drin sind oder beziehungsweise gefunden, wo sie noch halb am Leben waren oder auch tatsächlich welche gefunden haben, die die Schlinge abgerissen haben. Das ist auch einfach nicht schön, muss man auch ehrlich sagen. Aber ich muss dazu sagen, die Leute machen das ja nicht, weil die da Spaß dran haben, sondern es geht bei denen ja auch ums Überleben. Und dieses Thema, was du ja eben angesprochen hast, gerade was die Bildung angeht, ist natürlich da der ausschlaggebende Punkt, die Bevölkerung auf Englisch zu educaten, damit das nicht passiert und damit die lernen, mit dem Wild, mit dem, sagen wir, mit dem Human-Wildlife-Konflikt, den die haben, auch gerade im urbanen Bereich oder beziehungsweise in dem Bereich, der näher an der Stadt dran ist, dann da klarzukommen und dann trotzdem darauf zu warten und daraus aus der Jagd zu profitieren.
Das ist das namibische Prinzip und es funktioniert super. Die Flächen, von denen du ja auch sprichst, das sind ja jetzt alles Farmgebiete, wo wir sozusagen neu einsteigen, wo wir anfangen, entweder die Farmer zu unterstützen und das Holz dort rauszuholen oder beziehungsweise die Verbuschung zurückzudrehen. Wir haben das auf unseren Flächen, die letzten Schlingen sind, glaube ich, vor 20 Jahren oder sowas gefunden worden. Wenn wir jetzt neue Flächen anfangen, dann finden wir diese Schlingen und finden wir auch viel. Aber da ist das Schöne, dass alle, die jetzt auch für uns arbeiten, haben auch diesen Gedanken. Ne? Alle reden davon, unsere Farm, unser Wild, unsere Geschichte, obwohl die eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, zu 100% mir gehört. Aber jeder identifiziert sich so dolle mit diesem Gedanken, weil man den halt weiterträgt. Und das hat unheimliche Auswirkungen für den Naturschutz und fürs Wild. Und ja, du hast einfach tolle Reproduktionsraten und kannst einfach viel mehr Wild auf der gleichen Fläche halten. Und trotzdem werden halt alle mit Fleisch versorgt.
Das ist so. Und am Ende des Tages, du hast eben angesprochen, ist das für die das Hauptnahrungsmittel. Und dafür muss auch gesorgt werden, dass es dann da sein kann. Und ist natürlich auch ein Anreiz, dafür dann tatsächlich auch was zu tun. Du siehst das ja auch immer wieder, dass wenn zum Beispiel Plastik irgendwo auf dem Boden liegt, dass es dann auch aufgehoben wird etc. Das sind ja alles so kleine Punkte, die sich natürlich dann irgendwann hochstapeln. Aber es ist wichtig, dass die Bevölkerung auch damit lernt, damit umzugehen und sagen wir mal, diesen neuen Wege einzuschlagen.
Ja, genau. Also wir haben da die Aufgabe, einfach die Leute zu educaten, wie du richtig gesagt hast, und aber auch zu versorgen. Und einfach, ich denke, beides ist wichtig, bilden und aber auch finanziell zu versorgen, wenn man kann. Und ich denke, diese zwei Wirtschaftszweige, die wir aufgezogen haben, also einmal der Yachttourismus, zum anderen die Holzkohleproduktion, die hat wirklich positive Auswirkungen. Und funktioniert für uns top. Also unsere Gedanken, die wir dahinter hatten und unsere Idee hat sich voll umgesetzt. Und wirklich sehr, sehr positiv für uns und auch alle, die für uns arbeiten.
Was kann man denn machen, um da Teil von dran zu werden? Das heißt, wo findet man dich hier?
Ja, wir sind natürlich hier auf der Messe in Halle 7. Und ja, Otschiruse-Stand ist relativ deutlich und groß zu sehen.
Sehr viel Gelb.
Ja, Gelb und Schwarz. Ja, das mit dem großen Warzenschwein drauf. Und ja, jeder, der uns an unserem Stand besuchen möchte, ist gerne willkommen. Und natürlich freuen wir uns auch auf die interessanten Gespräche, gute Buchungen. Und ja, aber also bisher läuft das also sehr gut.
Ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr ja nach Afrika fahren möchtet, fliegen möchtet und dort eine Jagdreise machen wollt, kann ich euch sehr empfehlen, bei Alex auf der Farm oder beziehungsweise auch bei den Brüdern auf die Farm zu fahren und dort ja die ersten Erfahrungen in Afrika zu machen. Alex ist auch von der, wenn ich das sagen kann, so von der Berufsjägerpersönlichkeit, wenn man mit dir jagen geht, so mit die ruhigste Person, die es gibt, und du bist jemand, der einem da auch wirklich Stärke und dahinter steht, so dass man sich auch nicht unsicher fühlt und so dass es auch trotzdem Spaß macht, das Ganze. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Alex, ich denke, wir haben jetzt hier ein Thema länger besprochen, dass wir jetzt hier auf der Messe mal mehrere Podcasts aufnehmen, aber nicht einen Podcast, wo wir 10 Themen besprechen, sondern ich denke, wir setzen uns morgen nochmal zusammen. Ich schreibe mal einen Sticker bei uns raus, was die Leute gerne wissen wollen. Dann suchen wir uns ein Thema raus, wie zum Beispiel Long-Range-Jagen oder vielleicht Reduktion oder Rinderzucht. Wir gucken mal, was es da alles noch gibt. Und dann denke ich, dass wir da nochmal ein paar Folgen hier machen können, wenn das für dich in Ordnung ist.
Also absolut gerne. Wie gesagt, wir wollen gerne aufklären, wir wollen zeigen, was möglich ist und warum es so wichtig ist und deswegen immer wieder gerne, dass wir hier auch noch ein paar Folgen ranhängen und ja, macht auch immer Spaß. Wir machen das ja in Namibia immer, wir zwei, aber hier jetzt mal.
Wir sitzen ja normalerweise stundenlang im Auto und philosophieren vor uns her, was man so machen kann, aber deswegen ist es ja auch ganz cool, das jetzt in so einem öffentlichen Raum zu machen, sagen wir es mal so. Wir haben ja auch schon genug Jagdfilme miteinander produziert. Wenn ihr da übrigens dran interessiert seid, der letzte Jagdfilm war mit der Krieghoff auf Kim und Korn auf dem Impala,
genau,
wo ich ein bisschen getriezt wurde und ein bisschen viele Schüsse gemacht habe.
Ja, ich wollte mal gucken, wie blau dein Arm werden kann.
Ja. Es war so schlimm, dass wir beim letzten Fun-Shoot ich keinen Bock mehr hatte, das Gewehr hochzunehmen. Ja. Aber hast du auch gut gemacht.
Ja, ne?
Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich denke, wir sehen uns morgen dann nochmal zur nächsten Folge.
Danke, Max, und ja, hat wie immer Spaß gemacht.